Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen heute Abend. Emotionale Debatte im französischen Parlament. Der Ganzkörperschleier soll künftig verboten sein. Wir reden mit einem Experten, wie das in den Ländern des Maghrebs ankommen würde. Richtungsentscheid bei gentechnisch veränderten Pflanzen. In der EU soll künftig jeder einzelne Staat selbst entscheiden, ob er den Anbau zulassen will. Und außerdem in der Sendung die Einsicht der ostdeutschen Hartz-IV-Bezügerin Helga Linde.
Ich muss immer wieder sagen, es geht mir gut, es geht mir nicht schlecht und es würde mir zu DDR-Zeiten sicherlich nicht so gut gehen. Aber ich bin nicht freier als vorher, das kann ich einfach nicht sagen.
Dann die Erkenntnis von Silvia Etter aus Ried bei Kerzers im Kanton Freiburg.
Das wird wahrscheinlich einfach so sein, dass der auch so sympathisch ist wie wir hier zu Ried. Das ist einfach einer von uns.
Barack Obama. Und was uns blumige Worte sagen könnten.
Der Schweizer, die Schweizerin als Schneeglöcklein, das ist doch auch ganz hübsch.
Die Historikerin Caroline Arni im heutigen Teil unserer Sommerserie zum Faktor Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und jetzt gleich Nadja Ruch mit dem Wichtigsten des Tages in der Nachrichtenübersicht.
In Frankreich hat die Nationalversammlung einem sogenannten Burka-Verbot ganz klar zugestimmt, mit 336 zu einer Stimme. Laut dem Verbot darf das Gesicht in der Öffentlichkeit nicht mehr verhüllt werden. Frauen, die dagegen verstoßen, sollen 150 Euro Buße zahlen oder einen Staatskundekurs besuchen. Hart bestraft werden sollen Männer, die ihre Frauen zum Tragen des Schleiers zwingen. Ihnen droht eine Geldstrafe von 30.000 Euro und ein Jahr Gefängnis. Bevor das Gesetz in Kraft tritt, muss im Herbst auch noch die zweite Parlamentskammer, der Senat, zustimmen. Die französische Regierung hat der Rentenreform zugestimmt und die Vorlage ans Parlament weitergeleitet. Dieses soll dann im Herbst darüber befinden. Geplant ist, das Rentenalter von 60 auf 62 Jahre zu erhöhen. Außerdem sollen zahlreiche Sonderansprüche auf Renten abgeschafft werden. Vertreten wird die Rentenreform von Arbeitsminister Eric Woerth. Dieser war morgen von seinem Amt als Finanzchef der Regierungspartei UMP zurückgetreten. Die EU-Kommission ändert ihre Haltung beim Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen innerhalb der EU. Zwar gelte noch immer für alle Mitgliedstaaten das gleiche Bewilligungsverfahren, sagte EU-Gesundheitskommissar John Dalli. Neu könnte aber jeder Staat für sich selber entscheiden, ob Genpflanzen zugelassen würden oder nicht. Bisher hatten sich mehrere EU-Staaten gegen eine Zulassung gewehrt und so den Anbau von Genpflanzen in Europa blockiert. Sowohl das Parlament als auch die EU-Mitgliedstaaten müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Das hochverschuldete Griechenland nimmt mit Erfolg Geld am Kapitalmarkt auf. Es leiht sich 1,6 Milliarden Euro für ein halbes Jahr und zahlt dafür einen Zinssatz von 4,6%. Laut Analysten ist damit die Gefahr einer weiteren Zuspitzung der Schuldenkrise in europäischen Staaten etwas gedämpft worden. In Italien hat die Polizei in einer Grossrazzia gegen die kalabrische Mafia 300 mutmaßliche Mitglieder verhaftet, darunter auch die Nummer 1, Domenico Oppisano. Unter den Verhafteten sind auch zahlreiche Lokalpolitiker sowie einige Polizisten. Vorgeworfen wird den mutmaßlichen 'Ndrangheta-Mitgliedern unter anderem Mord, Drogenhandel und Geldwäscherei. Israel hat in Ost-Jerusalem wieder ein von Palästinensern bewohntes Haus abreißen lassen, zum ersten Mal seit 8 Monaten. Neben dem Haus wurden auch 2 Rohbauten zerstört. Letzten November hatte die israelische Regierung solche Abrisse auf Druck der USA gestoppt. Damit sollte eine Grundlage geschaffen werden für neue Gespräche mit den Palästinensern. Laut einer neuen Studie des UNO-AIDS-Programms schützen sich Jugendliche besser vor AIDS, vor allem auch in Afrika. Sie hätten später Sex und weniger Partner, zudem würden sie sich öfter mit Kondomen schützen. In Kenia beispielsweise sei die HIV-Infektionsrate innerhalb von 5 Jahren um 60% gesunken. Weltweit leben etwa 5 Millionen Jugendliche und junge Erwachsene mit dem HIV-Virus, 4 Millionen davon in Afrika. Die Schweiz sieht gute Resultate bei der Entwicklungszusammenarbeit. Dank der Schweizer Unterstützung hätten in den letzten 5 Jahren rund 370.000 Menschen Zugang zu Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung erhalten. Außerdem sei die Kindersterblichkeit in Tansania, wo sich die Schweiz besonders engagiert, in den letzten 10 Jahren um 40% gesunken. Das heißt das im Jahresbericht der zuständigen Bundesstellen. Der Franzose Sandy Cazard hat die 9. Etappe der Tour de France gewonnen. Zweiter wurde der Spanier Luis Leon Sanchez, dritter Damiano Cunego aus Italien. Nach dieser Bergetappe von Morsin-Avoria nach Saint-Jean-de-Maurienne ist der Luxemburger Andy Schleck neuer Gesamtleader. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.299 Punkten. Das ist ein Plus von 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.380 Punkten, plus 1,6%. Der Euro wird zu 1.33,94 gehandelt, der Dollar zu 1.05,24. Das Wetter. Am Abend gibt es über den Alpen und im Jura lokale Schauer oder Gewitter, im Südtessin lokale Platzregen. Am Mittwoch ist es im Norden sonnig und mit 32 bis 35 Grad sehr heiß. Im Süden wechseln sich Sonne und Wolken mit Schauern und Gewittern ab. Am Abend und in der Nacht gehen dann verbreitet Gewitter nieder. Stellenweise sind diese stark und von Sturmböen begleitet. Am Donnerstag ist es im Osten noch nass, dann wird es sonniger und bis 31 Grad warm mit einzelnen Schauern in den Bergen.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und so geht es hier weiter. Die Burka-Debatte in Frankreich. Ein Verbot ist jetzt so gut wie sicher. Dazu ein Expertengespräch mit der Frage, wie reagieren die Maghreb-Länder darauf? Der Gentech-Entscheid der EU. Eine Mogelpackung kritisiert Greenpeace. Dann der höchste Berg Japans, der Schuldenberg. Ein zweites Griechenland ist Japan dies deswegen nicht. Noch nicht. Wiedersehen mit Helga Linde. Jahrelang arbeitslos kennt die 59-jährige Deutsche jetzt wieder das schöne Gefühl, gebraucht zu werden. Barack Obama, er ist auch ein Freiburger und eine Art Hörtest. Wie tönt der Zeitgeist? Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Diese Sendung gibt es auch als Podcast für unterwegs unter echo.drs.ch. Was in der französischen Nationalversammlung heute debattiert wurde, läuft im Volksmund unter dem Namen Burka-Verbot. Offiziell heißt das Gesetz Verbot der Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit. Wenn auch die zweite Kammer dem Gesetz zustimmt, wird das Verbot Realität. Wie wird die französische Debatte im Maghreb wahrgenommen, da wo ein großer Teil der Muslime in Frankreich herkommen? Darüber reden wir gleich mit dem Maghreb-Kenner Beat Stauffer. Zunächst der Bericht über die heutige Debatte in der Nationalversammlung in Paris von Rudi Mäder.
Der Ganzkörperschleier, oft auch Burka genannt, ist mit den Werten der Republik nicht vereinbar. Das sagte Bérangère Politti im Namen der Regierungspartei UMP noch einmal zum Abschluss der Debatte.
La Burka, le Niqab sont la négation de toutes ces valeurs. Ils sont une prison pour les femmes.
Der Schleier ist ein Gefängnis für die Frau. Sein Verbot diskriminiert keine Religion. Die meisten Muslime lehnen den Schleier ab und die muslimischen Frauen erwarten von uns eine mutige und eindeutige Entscheidung. Das Gesetz stellt das Verschleiern des Gesichts im ganzen Land unter Strafe, im ganzen öffentlichen Raum, also nicht nur in Ratshäusern, Schulen und in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie auch diskutiert wurde, sondern auf jeder Straße und auf jedem Platz. Die Sozialisten sind in ihrer Mehrheit diesem Totalverbot gegenüber skeptisch. Sie schlugen ein enger gefasstes Verbot vor und führten rechtliche Bedenken gegen den Gesetzesentwurf der Mehrheit an, wie Jean Glavany ausführte.
Nous considérons nous que ce faisant vous prenez un risque juridique et que vous auriez dû écouter plus l'avis du Conseil d'État qui n'est certes qu'un.
Sie gehen ein juristisches Risiko ein. Sie sollten auf den Conseil d'État hören, der zu bedenken gibt, man dürfe die Freiheit des Einzelnen nur aus zwingenden Gründen einschränken. Aus diesem Grund hat die Mehrheit der Fraktion der Sozialisten entschieden, nicht an der Abstimmung teilzunehmen.
Son immense majorité a décidé non pas de s'abstenir, par on ne s'abstient pas par rapport à des sujets aussi graves, aussi lourds, mais de ne pas prendre part au vote. À ce stade de nos débats,
mes chers collègues,
que vous n'avez pas tenu...
Das Fernbleiben von der Abstimmung wurde mit Buhrufen und Protesten quittiert. Doch das Ergebnis war klar. Ja, 335, nein, 1. Noch muss der Senat, die kleine Parlamentskammer, das Gesetz gutheißen, doch sein Ja gilt das sicher. Frankreich wird schon bald ein landesweites Schleierverbot kennen.
Soweit Rudi Meder in Paris. Ein großer Teil der muslimischen Bevölkerung in Frankreich hat Wurzeln in den Ländern des Maghreb, in Algerien, in Tunesien und Marokko. Da stellt sich die Frage, wie die Debatte in diesen nordafrikanischen Ländern wahrgenommen wird. Die Antwort des Schweizer Journalisten und Maghreb-Kenners Beat Staufer, mit dem ich am Nachmittag gesprochen habe.
Ja, die Bevölkerung im Maghreb ist tief gespalten in dieser Frage. Die kulturellen, politischen Eliten, die können leben mit so einem Verbot, sie sind sogar zum Teil damit einverstanden. Die große Mehrheit der Bevölkerung und vor allem die konservativen bis islamistischen Kreise, die sehen darin eine Diskriminierung der maghrebinischen Bevölkerung in Europa und indirekt auch einen Angriff auf den Islam.
Werden denn diese unterschiedlichen Positionen öffentlich debattiert?
Ja, diese Positionen werden debattiert. Mit der kleinen Einschränkung, dass es nach meiner Einschätzung relativ viele Menschen gibt, die ein Verbot gutheißen würden, die das aber nicht öffentlich sagen, weil sie damit in Verdacht kommen würden, auf der Seite gewissermaßen der ehemaligen Kolonialmacht zu stehen.
Sie haben gesagt, die kulturelle Elite habe erstaunlich viel Verständnis für ein allfälliges Burka-Verbot in Europa. Ich nehme aber mal an, das gilt nur für Europa und in ihren jeweiligen eigenen Ländern wollen diese Kreise kein Verbot.
Die meisten, die ein Verbot der Ganzkörperverschleierung in Frankreich, in Europa gutheißen würden, die wollen das nicht unbedingt in ihren eigenen Ländern, weil damit würden sie sich auf eine Konfrontation einlassen mit konservativen islamistischen Kreisen und das versucht man zu vermeiden. Eine kleine Minderheit der Burka-Verbotsbefürworter, die können auch Vorteile sehen in einem Verbot in den Ländern des Maghreb.
Diese Befürworter und Befürworterinnen eines Burka-Verbots kommen hier bei uns in Europa ja sehr häufig aus feministischen linken Kreisen. Ist das in den Maghreb-Ländern dasselbe?
Das ist im Prinzip dasselbe, aber ich würde meinen, dass dieser Kreis im Maghreb größer ist. Es sind sicher auch liberal denkende Menschen im weitesten Sinn, es sind laizistisch denkende Menschen. Ich glaube, all diese Kreise, die fühlen sich vom Vordringen des Islamismus im Maghreb sehr viel direkter bedroht, als das in Europa der Fall wäre. In dieser Burka, oder besser gesagt im Niqab, sehen Sie eben ein klares Zeichen für das Vorrücken der islamistischen Ideologie, wenn man das so generell sagen kann.
Wie sieht das denn aus in der Öffentlichkeit? Was stellen Sie da fest? Sieht man auf den Straßen in den betreffenden Ländern zunehmend mehr Trägerinnen von Ganzkörperschleiern oder nimmt das eher ab?
In Marokko ist ein interessantes Phänomen, dass es früher eine Ganzkörperverschleierung gab, die man Haik nannte. Und dieser Haik, der ist am Verschwinden. Gleichzeitig kommen eben diese neuen Formen von Ganzkörperschleier, die im Maghreb nicht bekannt waren. Der Niqab, der kommt immer mehr auf. Allerdings in Marokko sind das ein paar wenige Tausend, vielleicht 10.000 Leute. Das ist immer eine sehr, sehr kleine Minderheit. Was aber auffällt, ist, dass immer mehr junge Frauen eine Art von Kopfbedeckung tragen, die ist häufig modisch inspiriert, die lehnt sich vielleicht an das, was die Leute in Fernsehsendungen sehen, die aus dem Nahen Osten kommen, aus dem arabischen Raum kommen. Und diese Anzahl der Frauen, die ein Kopftuch im weitesten Sinne, eine Kopfbedeckung tragen, die hat eindeutig zugenommen.
Weshalb?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist eine Art Re-Islamisierung im Gang. Die Leute wollen sich abgrenzen von Europa. Man richtet sich mehr eben aus in Richtung dem Nahen Osten als in Richtung Europa. Das hat auch wieder mit den Satellitenfernsehkanälen zu tun, die eben sehr viel mehr Einfluss haben, diejenigen aus dem Osten als die aus Europa. Die verschiedenen Gründe sind da drin. Das kann man im Einzelnen schwierig aufschlüsseln.
Alles in allem, Beat Stauffer, ein allfälliges französisches Verbot von Ganzkörperschleiern. Wie käme das an im Maghreb? Würde das in breiten Kreisen irgendwie als Angriff auf den Islam verstanden?
Ich denke, das würde auf jeden Fall als Angriff auf den Islam verstanden. Aber die Frage ist, was das für Konsequenzen hätte. Weil es gibt eh schon eine Abwendung von Europa, es gibt Ressentiments Europa gegenüber und die sind eh schon da. Ich weiß nicht, ob das politisch irgendwelche Folgen hätte. Vermutlich würde es den Einfluss der Islamisten eher verstärken.
Das war Beat Stauffer, der Schweizer Journalist, ist auf die Maghreb-Länder spezialisiert. Die Europäische Union schreibt die Regeln für gentechnisch veränderte Pflanzen neu. Bislang wurde in Brüssel entschieden, ob eine Gentechpflanze zugelassen wird und ob sie angebaut werden darf. Neu soll Brüssel nur noch abklären, ob eine Pflanze aus wissenschaftlicher Sicht unbedenklich ist. Ob sie dann auch angebaut werden darf, soll jedes einzelne Land entscheiden. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Das ist selten. Die EU gibt Macht wieder ab und zurück an die Mitgliedstaaten. Und das freiwillig. Warum nur?
Let me be clear. This proposal does not mean that the Commission walks away from its responsibilities.
Man wolle nicht vor der Verantwortung fliehen, sagte der zuständige Kommissar John Daly heute. Im Gegenteil. Aber Europa brauche ein Zulassungssystem für Gentech-Pflanzen, das funktioniere. Tatsächlich fallen diese Entscheide derzeit in Brüssel. Oder vielmehr, sie sollten fallen. Andere Länder außerhalb Europas bauen viele solche Pflanzen längst im großen Stil an. In der EU aber wurden in den letzten 12 Jahren nur gerade 2 zugelassen. Das Problem? Auch in Brüssel entscheiden nicht EU-Beamte, sondern Vertreter der EU-Mitgliedsländer. Und da liefern sich die gentech-freundlichen und die gentech-kritischen Länder ein Dauerpatt. Die Hoffnung der EU-Kommission ist also klar. In Zukunft sollen die kritischen Länder die auf wissenschaftlichen Kriterien beruhende Zulassung der Gentech-Pflanzen nicht mehr bremsen, weil sie neu das Recht haben, den Anbau bei sich aus anderen Gründen abzulehnen. Zum Beispiel, um ihre gentech-freie Landwirtschaft zu schützen oder auch aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung. Garel Dumarchi-Sarvas findet das gefährlich. Er arbeitet beim Lobbyverband Europa Bio, einem Zusammenschluss von Biotech-Unternehmen wie BASF, Bayer, Monsanto oder Pfizer.
You know, in Europe we always make our decisions based on good science. And now the Commission is saying, no, well, it's okay to give a political reason not to cultivate something. And it should be a rational decision making and not just because one group or another shouts louder than the other group.
Bis jetzt habe Europa seine Politik immer wissenschaftlich abgestützt. Jetzt aber wolle die EU politische Kriterien zulassen. Wenn sich durchsetze, wer am lautesten schreie, dann führe das zu schlechter Politik und weniger Gentech. Auch Stefanie Hunsdorfer von Greenpeace ist unzufrieden. Es werde mehr Gentech geben in Europa, weil
gentechnikkritische Regierungen sich damit begnügen, auf heimischem Gebiet den Anbau von Gentechnik zu verbieten und auf europäischer Ebene ihren Widerstand aufgeben.
Denn die Kommission habe einen Deal mit den gentechkritischen Ländern geschlossen. Ihr blockiert in Brüssel die Zulassung nicht mehr, wir erlauben euch, zu Hause den Anbau zu verbieten.
Interne Kommissionsdokumente, die zu uns durchgesickert sind, zeigen ganz klar, dass es so einen Deal gibt und dass die Kommission hier die Zulassungsverfahren beschleunigen möchte.
Dabei braucht die Kommission einen solchen Deal nicht einmal. Wenn die Mitgliedsländer sich nicht einig werden, dürfen ihre EU-Beamten schon heute über die Zulassung von Gentech-Pflanzen entscheiden. Aus politischer Rücksichtnahme taten sie das bisher aber nur ein einziges Mal. Das könnte sich jetzt ändern, sagt der Pro-Gentech-Lobbyist.
They feel more comfortable saying, okay, you guys didn't decide, so we're going to decide.
Die Kommissionsbeamten seien jetzt frei, den Mitgliedsländern zu sagen, wir entscheiden für euch über die Zulassung und ihr könnt bei euch immer noch den Anbau verbieten. In Sachen Macht verliert Brüssel also nur auf dem Papier. Im politischen Alltag legt die Kommission zu, vergrößert ihren Handlungsspielraum. Und den wird sie wohl nutzen, um gentech-freundlichen Ländern wie Spanien, Tschechien, Holland oder Schweden endlich den Anbau im großen Stil zu ermöglichen.
Die politische Lage in Japan ist derzeit verworren. Die Demokratische Partei von Premier Naoto Kan wird es nach der Wahlschlappe vom Wochenende wesentlich schwerer haben, Gesetze durchs Parlament zu bringen. Das gilt auch für die geplante Wirtschaftsreform. Dabei wäre die dringend nötig. Denn ohne eine solche Reform könnte das hochverschuldete Japan schon bald zu einem asiatischen Griechenland werden. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Japan ist das Land der aufgehenden Sonne und der ansteigenden Staatsschulden. Seit Jahrzehnten wächst Japans Schuldenberg, als gelte es, den mächtigen Fujiyama in den Schatten zu stellen. Derzeit belaufen sich die Schulden auf fast die doppelte jährliche Wirtschaftsleistung des Landes, also auf 10.000 Milliarden Dollar. Eine Riesensumme, die selbst der zweitgrößten Wirtschaftsmacht und dem viertgrößten Exporteur der Welt Sorgen bereiten sollte. Lange war das aber nicht der Fall, und das habe vor allem mit Japans Gläubigern zu tun, sagt Hans-Günther Hilpert von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Das Ausland hält kaum japanische Staatsanleihen. Es sind vor allem japanische Sparer selbst, Haushalte und eben die staatlichen Körperschaften. Außerdem ist die Zinslast für den japanischen Staatshaushalt sehr gering. Bei einer Verzinsung von etwa 1% der Staatsanleihen muss Japans Finanzminister bisher relativ wenig für Zinsen aufwenden.
Zwei Elemente, die das Leben auf Pump erst möglich machen, allerdings auch zwei Elemente, die bald verschwinden werden. Da sind sich viele Kenner der japanischen Wirtschaft einig. Der Grund ist, dass Japans Bevölkerung immer älter wird. Bislang hat sie emsig japanische Staatsanleihen gekauft und so die nationale Schuldenwirtschaft finanziert. Doch in den nächsten Jahren gehen viele Menschen in Pension. Sie werden nicht mehr investieren, sie brauchen die Anlagen zur Finanzierung des Lebensunterhalts. Die Folge? Japan kann sich nicht mehr billig auf dem Heimmarkt mit Geld eindecken, es muss die internationalen Kapitalmärkte anzapfen. Für ein hochverschuldetes Land gibt's dort in der Regel Geld nur gegen hohe Zinsen. Sicher werden sie höher sein als die Tiefstzinsen des japanischen Heimmarkts. Schon in 3 bis 5 Jahren könnte diese Entwicklung einsetzen. Der IWF fordert Japan schon jetzt zum Handeln auf. Ratingagenturen drohen, die ohnehin schon tiefe Bonität Japans noch weiter herabzustufen. Die Zeit drängt und Premierminister Naoto Kan verspricht, sie zu nutzen. Er will Japans Wirtschaft nach 20 Jahren Stagnation wieder zum Wachsen bringen und eine Steuerreform soll Geld zum Abbau der Schulden in die Kasse fließen lassen. Doch immer mehr Experten bezweifeln, dass Kan sein Reformvorhaben angesichts der verworrenen innenpolitischen Lage gelingen wird. Skeptisch ist auch Hans-Günther Hilpert von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Ich sehe nicht, dass Japan die Kraft findet, kurz- bis mittelfristig eine entsprechende Finanzstrukturreform durchzuführen. Und irgendwann werden dann die Märkte Japan dazu zwingen.
Zwingen, weil Japan in Zukunft auf die internationalen Kapitalmärkte angewiesen sein wird, das kann laut Hilpert zweierlei bedeuten.
Entweder muss es zu einer harten Strukturreform unter dem Zwang der Märkte kommen oder es findet eine Inflationierung der Währung statt.
Hilpert glaubt nicht, dass die japanische Nationalbank die Schulden mit einer Inflation wegzaubern würde. Denn dadurch würden die japanischen Sparer, die dem Staat während Jahrzehnten eine günstige Finanzierung ermöglicht hatten, geschädigt. Und das würde in Japan als unfair empfunden. Das heißt, Japan bleibt nichts anderes als eine schmerzhafte Reform der eigenen Wirtschaft. Das Leben auf Pump wird auch hier zu Ende gehen. Wenn bald gehandelt wird, etwas sanfter, sonst wohl etwas griechischer.
Beat Soltermann im Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris. Bis gegen 6:45 geht es hier um Helga Linde, Barack Obama und um den Zeitgeist. Zunächst also Helga Linde. Besonders aufmerksame Echo-Hörerinnen erinnern sich vielleicht an die frühere Bankkauffrau aus dem ostdeutschen Magdeburg. Denn sie war bei uns schon mehrmals zu hören. Unsere Deutschlandkorrespondentin hatte Helga Linde vor 6 Jahren am Rande einer Demonstration kennengelernt. Damals, 2004, war Helga Linde arbeitslos und hatte panische Angst davor, bald nur noch von Hartz IV, der staatlichen Grundsicherung, leben zu müssen. Die 53-Jährige kämpfte deshalb damals verzweifelt darum, wieder Arbeit zu finden. Die hat sie jetzt gefunden. Ursula Hürzeler berichtet.
Das Büro von Helga Linde hat die Nummer 312. Es liegt im dritten Stock der kommunalen Beschäftigungsagentur in Zerbst. Und wer als Kunde dorthin will, kann am Anschlagbrett im Korridor schon einmal die Arbeitsmarktlage studieren. Rosig sei sie nicht, sagt Helga Linde und liest vor.
Zum Beispiel Küchenmonteur in der Schweiz, Juristbauer in der Schweiz, Eisenflechter in Österreich, Maler in Österreich, Klinkenmauer in den Niederlanden, Maler in den Niederlanden.
Nichts in Deutschland.
Nichts in Deutschland, ja. Das ist immer die Frage, wo bleiben die Arbeitsplätze in Deutschland?
Drinnen im Büro stapeln sich die Akten. Als Fallmanagerin betreut Helga Linde 236 Personen. Die meisten von ihnen sind Langzeitarbeitslose über 55. Ihre Chance, nochmals eine richtige Stelle zu bekommen, sind gering. Helga Linde weiß das aus eigener Erfahrung. Als ich sie vor 6 Jahren zum ersten Mal traf, war die gelernte Bankkauffrau selbst arbeitslos und ziemlich verzweifelt.
Ich meine, ich habe eine 86-jährige Mutter. Ich bin alleine, ja, und kriege keine Arbeit. Ich brauche Arbeit.
Tatsächlich war Helga Linde in einer prekären Lage. Sie war zwar arbeitslos, hatte aber ihre Abfindung von der Bank gespart. Damit galt sie für den Staat nicht als bedürftig. Sogar Hartz IV, die Grundsicherung von 331 Euro plus Miete, wäre erst geflossen, wenn Helga Linde zunächst ihre private Altersvorsorge teilweise aufgebraucht hätte. Ungerecht sei das, schimpfte die 53-Jährige damals, aber unterkriegen lassen wollte sie sich nicht. Und tatsächlich, sie schaffte den Sprung in die Arbeitsvermittlung, hangelte sich von einer befristeten Anstellung zur nächsten, klagte sogar einmal erfolgreich gegen ihre Entlassung. Jetzt aber scheint ihr Job in Zerbst gesichert. 1500 Euro verdient sie monatlich, ein Lichtblick.
Wo kann man als Frau mit 59 noch arbeiten? Wenn ich in meiner Bank, ich komme ja aus der Bankenschiene, da wäre ich heute im Ruhestand. Also vor Ruhestandsregelung und wäre sicherlich todunglücklich. Und so kann ich noch arbeiten. Also man braucht mich noch. Und das ist eigentlich ein schönes Gefühl.
Und trotzdem, der ständige Kampf um einen Arbeitsplatz, die Unsicherheit haben Helga Linde verändert. So anstrengend hatte sich die Ostdeutsche ihr Leben nach der Wiedervereinigung nicht vorgestellt. Klar, sagt sie, die Städte seien schöner geworden, es gebe Meinungsfreiheit und wählen, wen sie wolle, das könne sie auch. Aber beim Stichwort Demokratie zögert sie lange.
Für mich ist es eigentlich, nicht unbedingt Freiheit oder sowas, das kann ich nicht sagen. Und Gerechtigkeit schon gar nicht. Jeder macht, was er will und manche machen, was sie sollen. Aber ansonsten ist Demokratie für mich eigentlich ein leeres Wort. Denn es gibt so viele Menschen, die hängen bleiben und die allein gelassen werden. Also ich empfinde das. Ich muss immer wieder sagen, es geht mir gut, es geht mir nicht schlecht und es würde mir zu DDR-Zeiten sicherlich nicht so gut gehen. Aber ich bin nicht freier als vorher. Das kann ich einfach nicht sagen.
Als Ostalgie möchte Helga Linde ihre Skepsis übrigens nicht verstanden wissen. Nur, sagt sie beim Abschied, sie mache sich halt so ihre Gedanken. Über ihre Tochter zum Beispiel. Die habe trotz ihres Studiums keine Stelle in Deutschland gefunden und arbeite jetzt in der Schweiz. Das kann doch nicht sein, sagt Helga Linde, dass ein Land freiwillig auf seine besten Köpfe verzichtet.
Das kleine Bauerndorf Ried bei Kerzers im Freiburger Seeland hat einen berühmten Sohn, Barack Obama. Ahnenforscher haben nämlich herausgefunden, dass seine Vorfahren mütterlicherseits Wurzeln in der Schweiz haben. Mit Stolz präsentierten die Gemeindebehörden heute Belege dafür, dass in Ried eine Geschichte begonnen hat, die bis ins Weiße Haus in Washington führt. Aus Ried bei Kerzers der Bericht von Michael Sali.
Vor der neuen Mehrzweckhalle in Ried bei Kerzers weht heute die amerikanische Flagge. Zu Ehren Barack Obamas. Die Rieder platzen vor Stolz, seit sie wissen, was für einen berühmten Sohn sie haben. Silvia Etter zum Beispiel, die im Ort eine kleine Boutique führt.
Das wird wahrscheinlich einfach so sein, dass der auch so sympathisch ist, wie wir hier in Ried. Weil das gibt so eine Bindung, wenn man noch weiss, dass er eben Wurzeln hat, hier zu Ried. Das ist einfach einer von uns.
Dem pensionierten Ahnenforscher Hans Herren aus Murten ist es zu verdanken, dass sich die Rieder mit dem berühmten Namen schmücken können. Seine Nachforschungen bewiesen, was bereits im amerikanischen Wahlkampf vor 2 Jahren gemunkelt wurde. Die Wurzeln Barack Obamas seien beim Geschlecht Gutknecht zu suchen, welches im Seeland beheimatet ist. Herren stieß bei seiner Suche in einem Bauernhaus auf die Geburtsurkunde von Hans Gutknecht. Dieser ist 1692 in Murten getauft worden, lebte dann in Ried bei Kerzers, bevor er ins Elsass auswanderte. Dessen Sohn Christian wiederum zog es, wie so viele junge Bauern, nach Amerika, wo sich seine Enkelin Catherine, die sich mittlerweile von Gutknecht zu Goodnight umbenannt hatte, mit einem gewissen Jacob Dunham vermählte. Hans Herren ist diesem Weg gefolgt.
Gut, ich weiß, dass in der 7. Generation kommt die Catherine Goodnight vor. Und diese Catherine Goodnight hat Jacob Dunham geheiratet. Das geht Dunham weiter bis zur Mutter an Dunham, Mutter von Barack Obama.
Die Familie Gutknecht aus Ried bei Kerzers. Von ihr aus führen also die Spuren bis ins Weiße Haus, auch wenn die Familienbande in all den Jahren immer loser geworden sind. Der Ahnenforscher ist bei seiner Suche auf Adressen gestoßen, auf Häuser in Ried, letzte Wohnstätten, bevor der gelernte Zimmermann Gutknecht ins Elsass abwanderte. Gemeindeamann Heinz Etter.
Ja, man kann noch die Häuser schauen, wo die Gutknechts gewohnt haben. In der Rue de Marseille war der Ursprung und es hat noch 4 oder 5 andere Häuser, wo so Gutknechts gewohnt sind. Aber das wissen so die Einheimischen eigentlich nicht, wo das war.
Schwer zu sagen, ob diese Rue de Marseille in Ried zum Wallfahrtsort taugt. Sicher hingegen ist, dass die Rieder Obama in Zukunft einen der ihren nennen werden. Posthalter Hans-Peter Herren sagt, was sie verbindet.
Ja, die Rieder sind sehr unternehmungslustig. Sie machen sehr viel, sie wagen sehr viel. Unsere Gemüsebauern sind sehr, sehr fortschrittlich. Sie denken voraus und ich habe das Gefühl, das tut sich schon ein bisschen beim Obama widerspiegeln. Er ist schon ein Mann mit Weitsicht und das kann man von hier, von unseren Leuten eigentlich auch sagen.
Und so gehört das kleine Dorf Ried fortan zur grossen Welt des US-Präsidenten. Das freut auch den amerikanischen Botschafter in Bern, Donald Beyer.
I think he will be emotionally touched by it. His mother and his father are
Obama wisse wohl noch nichts von seinem neuen Familienglück, sagte Beyer. Doch er, der keinen großen Familienclan um sich habe, werde gerührt sein zu erfahren, dass seine Wurzeln bis in ein kleines Dorf in der Schweiz reichten. Beyer verspricht, seinem Präsidenten die Rieder Ehrenbürgerurkunde bald zu überreichen. Eher gering hingegen stünden die Chancen auf einen baldigen Besuch des berühmten Sohns. Nichtsdestotrotz, ein Obama-Platz oder eine nach ihm benannte Straße wird ihm im Seeländer Bauerndorf aber wohl schon bald gewiss sein.
So ein Bericht von Michael Sali. Jetzt gehen wir auf Geisterjagd. Am helllichten Tag und ganz ernsthaft suchen wir den Geist, der uns tagtäglich auf den Fersen sein soll, sich in Worten und Gedanken festkrallt und sogar unser Handeln zu lenken vermag. Den Zeitgeist in unserer Sommerserie zum Faktor Zeit. Nur wie und wo ist er zu packen, dieser Zeitgeist? Und gibt es ihn überhaupt? Caroline Arn auf der Suche nach dem flüchtigen Wesen.
Er ist spürbar, aber nicht greifbar. Er ist sichtbar, aber formlos. Ein philosophischer Begriff, der seit 250 Jahren auftritt, verbreitet von Herder, Schiller oder Hegel oder Goethes Faust.
Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herrn eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln.
Der Zeitgeist als Spiegel der Menschen, als Spiegel der Macht?
Er ist ja flüchtig, er ist wankelmütig und das ist, es kommt auch zum Ausdruck dann im Adjektiv zeitgeistig, was ja etwas Abwertendes hat. Etwas, was zeitgeistig ist, ist der Versuch, ganz vorne zu sein mit der Nase und meistens ist man dann ja schon gerade nicht mehr da, wo man sein will, weil die Zeit ja verrinnt. Weil ja immer der Zeitgeist sozusagen immer Neues bringt.
Sagt eine, die dem Zeitgeist persönlich lieber aus dem Wege geht, ihn im Beruf aber oft an den Hörnern packt. Die Geschichtsprofessorin Caroline Arni. so wie auch der Soziologieprofessor Ueli Mäder, umzingelt vom Zeitgeist, das erschwert den Umgang mit ihm.
In der Soziologie, da kommen wir sehr stark so von den sozialen Strukturen her, wenn wir Diagnosen stellen. Beim Zeitgeist, ja, da geht es schon mehr so um die Frage von, welche sind prägende Einstellungen, Haltungen, Ideen, die während einer gewissen Zeit doch für einen größeren Teil der Bevölkerung eine Bedeutung haben.
Die Frage bei all dieser Flüchtigkeit und Vergänglichkeit, gibt es ihn denn überhaupt, lässt er sich festhalten? Wie wäre es dazu mit einem Blindtest oder besser gesagt einem Hörtest? Wir nehmen Reden oder Ansprachen aus dem Archiv vom 1. August oder Neujahr zwischen 1933 und heute, schreiben Stellen daraus ab, entfernen aber alle Jahrzahlen, Personen, Orte, wirbeln sie bunt durcheinander und setzen sie den zwei Experten vor. Damit sie den Zeitgeist unverfälscht aufspüren, bekommen Ueli Mäder und Caroline Arni die Reden nicht im Ton zu hören wie hier, sondern trocken als Text, damit sie keine Stimmen wiedererkennen und ihnen kein Knistern der Aufnahme das Alter verrät. Nun also die erste Probe aufs Exempel, mit der Jugend. Sie taucht in den Reden immer wieder auf. Was macht der Zeitgeist während fast 100 Jahren aus und mit ihr?
Eine große Erziehungsarbeit ist zu leisten, durch die vor allem die Jugend erfasst werden muss. Euch, liebe junge Schweizer, fordere ich zur Mitarbeit auf. Setzt eure ganze Kraft ein, damit das größte Sozialwerk der Eidgenossenschaft, die Alters- und Hinterbliebenenversicherung, verwirklicht werden kann. Macht Gebrauch vom Recht des freien Schweizer Bürgers, frei die Meinung zu äußern. Die Demokratie ist eine anspruchsvolle, aber auch eine weise und erhabene Staatsform.
Die Aufklärung auf das Erzieherische, ich denke, das ist etwas, was zwar ab und zu auch heute noch in den Reden auftaucht, aber ich würde das eher etwas weiter zurückdatieren. Allenfalls unmittelbar nach Krieg oder vielleicht sogar 30er Jahre.
Dass hier die Staatsform, die schweizerische Staatsform, als eine weise Staatsform bezeichnet wird, das finde ich gehört auch schön in diese Zeit. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr sagen. Man würde heute sagen, die schweizerische Staatsform ist eine erfolgreiche, eine gelungene Staatsform.
Sagt die Historikerin und verlässt sich bei der Datierung auf historische Daten.
Da, wo die Jugend aufgefordert wird, sich einzusetzen für die AHV, das ist 46, würde ich sagen, vor der Abstimmung dann 47.
Die historischen Daten haben eine falsche Fährte gelegt, denn die AHV lag schon deutlich länger in der Luft. Der Ausschnitt ist aus der Neujahrsrede von 1933 von FDP-Bundesrat Albert Meyer. Ein weiteres Beispiel.
Dazu brauchen wir Alt und Jung. Vor allem auch die junge Generation mit ihren Ideen, mit ihrem Zukunftsglauben. Nicht umsonst wurde das Jahr zum Jahr der Jugend ausgerufen. Ich grüße euch herzlich, liebe junge Mitbürgerinnen und Mitbürger. Auch euch, liebe Buben und Mädchen. Diese Eidgenossenschaft ist eure Zukunft.
Im ersten Abschnitt, oder das Jahr der Jugend, das erwähnt wird, und das wäre eher aktuell, dass dann am Schluss auch diese Eidgenossenschaft ist eure Zukunft, also dass die Eidgenossenschaft dann da kommt, das ist heute eher seltener der Fall. Drum ist das für mich hier etwas widersprüchlich. Ja, helfen Sie mir auf die Sprünge.
Nein, zuerst hat noch die Historikerin das Wort.
Da wird auch auf das Jahr der Jugend Bezug genommen. 85 war ein Jahr der Jugend. Es kann sein, dass es dadurch schon bestimmt ist. Hier werden aber die jungen Menschen werden hier einerseits als Mitbürgerinnen und Mitbürger, spricht auch eher für eine, sagen wir auch, würde ich sagen, 80-FF-Zeitraum. Aber sie werden dann eben auch als Buben und Mädchen angesprochen. Und das fand ich doch, finde ich, für diesen Zeitraum ein bisschen irritierend. Aber ich würde meinen, das ist wahrscheinlich Mitte 80er Jahre.
Hier liegt Caroline Arni richtig. Kurt Furgler, CVP-Bundesrat, hat sich in seiner Neujahrsansprache 1985 an die Jugend gewandt. Weiter im Text.
Ganz besondere Neujahrswünsche richte ich an unsere Jugend. Vor allem Lernende und Studierende fordere ich auf, nutzen Sie jetzt Ihre Chance. Bringen Sie Ihre noch unverbrauchten Kräfte und Ihre guten Ideen ein, zum Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Jugendlicher Optimismus ist nämlich ansteckend.
Diese Neujahrsrede, sagt Caroline Arni,
wovon Lernenden und Studierenden die Rede ist, die habe ich auf die 90er Jahre datiert, wegen der geschlechtersensiblen Sprache. Inhaltlich ist es relativ nicht zeitlos, aber das könnte zu verschiedenen Zeitpunkten, also hier wird die Jugend eben gerade angesprochen als jugendlicher Optimismus, den man sozusagen braucht und will und sich erwünscht, weil das ansteckend ist und die Jugend ist unverbraucht. Also gut, ich würde sagen, diese Stelle, die kann natürlich auch früher sein, dann ist das keine geschlechtersensible Sprache, sondern ein Zufall.
Nimmt die Jugend zu sehr für eigene Interessen in die Pflicht. Also hier dieser Jugendliche hat jetzt reagiert so auf einen Versuch, die Jugend zu instrumentalisieren. Das ist ihm sehr stark aufgefallen. Und ja, das ist so etwas, was auch relativ aktuell ist, denke ich, was heute sehr Gefahr läuft, praktiziert zu werden.
Die beiden Experten haben sich mit schriftlichen Textstellen begnügen müssen, sonst hätten sie wohl den FDP-Bundesrat Hans-Rudolf Merz erkannt in seiner Neujahrsrede von 2009. In den Reden werden neben der Jugend auch die Schweizerinnen und Schweizer oder das Volk immer wieder angesprochen und manchmal ist der Zeitgeist schlicht unüberhörbar.
In engster Gemeinschaft mit euch allen erheben wir unseren Blick zu Gott, dem Allmächtigen.
Das habe ich auf die Kriegsjahre datiert. Das scheint mir relativ eindeutig. Einerseits, dass man das Volk mahnt, straff zu sein, willensstark zu sein und andererseits eben diesen Bezug zu dieser Schutzmacht Gott.
Ja, da kommt in Bezug auf Staat und Demokratie der Blick zu Gott, dem Allmächtigen, der heute wohl etwas weniger bemüht wird, als das so zu Kriegszeiten der Fall war.
Es ist Philipp Etter, der sich am 1. August 1941 ans Volk wandte.
Es entspricht dem Wesen von Schweizerinnen und Schweizern, dass wir, auch wenn es in unserem Leben einmal etwas kühler wird, erhobenen Hauptes und warmen Herzens in die Zukunft blicken. Wir sind zäh, wie die schneebedeckten Pflanzen, die der winterlichen Kälte trotzen. Wir wissen, der Frühling kommt bestimmt.
Wir sind zäh, da kommt jetzt so aber ein bisschen das Verbissene, wie die schneebedeckten Pflanzen. Das ist schon widersprüchlich, also das ist eine andere Zähheit, ja, mit den Pflanzen. Das ist etwas, Pflanzen sind immer auch etwas Zartes, Zärtliches, die der winterlichen Kälte trotzen. Wir wissen, der Frühling kommt bestimmt. Hi, also moderner, aktueller Text eher.
Der Schweizer, die Schweizerin als Schneeglöcklein, das ist doch auch ganz hübsch. Das finde ich schwierig zu datieren, weil eben einerseits würde ich sagen, dieses eher blumige Formulieren, das würde ich historisch eher zurückdatieren. Andererseits ist die Semantik, ist relativ Wortwahl, ist, hat nicht jetzt einen absolut eindeutigen Ort. Ich würde meinen, es ist jünger, als man im ersten Moment wahrscheinlich meint.
Ja, März, Neujahrsrede 2009.
2009. Schön. Ah, Herr Merz, gut, das passt auch nicht. Da kommt der Poet.
Den Zeitgeist zu erkennen und zuzuordnen ist also auch für Expertinnen und Experten nicht immer einfach. Auf der Suche nach dem Zeitgeist, dem flüchtigen, oberflächlichen Wesen, gerät man schnell in einen Strudel von Argumenten. Die Diskussionen könnten Stunden weitergehen. Caroline Arni zieht das Fazit.
Das ist natürlich, finde ich, auch etwas Wichtiges, wenn man über Zeitgeist reflektiert. Zeitgeist suggeriert ja auch, dass die Gegenwart in sich einheitlich ist. Und das ist sie natürlich nicht. Es sind in einer Zeit immer verschiedene Zeiten anwesend. Eben dadurch, dass wir verschiedene Generationen haben und Leute, die in unterschiedlichen historischen Kontexten geprägt worden sind.
So hat dieses kleine Experiment nur selten einen eindeutigen Zeitgeist hervorgebracht. Womit die Frage nach dem Zeitgeist nicht geklärt, sondern eigentlich noch verkompliziert worden wäre.
Den Zeitgeist lass getrost geschehen und die Erkenntnis in dir reifen. Du brauchst nicht mit der Zeit zu gehen. Nur ist es klug, sie zu begreifen.
Begreifen, begreifen, begreifen.
Uhr und 33 Sekunden. Das war das Echo der Zeit am Dienstagabend. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Hans Ineich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.